Heute ist wieder eine Menge dabei. Bahnbrechende Bestzeiten, Spiele mit Höhenluft und was wollen wir sonst eigentlich noch erreichen in unserem Leben? Na, sagen wir mal, in unserem Läuferleben. Im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. So, Philipp, auf welchem Höhenflug befindest du dich gerade?
Kein Höhenflug, eher unterirdisch war letzte Woche, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich bin ja hier immer ein Fan offener Worte und ich finde, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben auch Ehrlichkeit verdient. Das ist ja auch ein bisschen so der Hintergedanke bei diesem ganzen Projekt, dass man die Leute mal ein bisschen mitnehmen kann, vielleicht ja sogar bis ins nächste Jahr, idealerweise für uns beide zu den Olympischen Spielen, aber nicht nur, um hier immer zu erzählen, wie toll alles ist und dass wir so ein tolles Leben haben und so viel reisen dürfen und was weiß ich was, sondern auch, um mal ein paar offene, ehrliche Worte hier loszuwerden. Ich habe mich letzte Woche, also ich möchte mal sagen, hundserbärmlich gefühlt. Ich weiß nicht, was los war, ob ich das Rennen wirklich so schlecht verdaut habe oder so, aber obwohl Renato mir ja schon gesagt hat, mach eine ganz lockere Woche, einfach ein bisschen laufen, dich bewegen. Ich habe wirklich, also schwer einen Fuß vor den anderen gebracht und das hat dann schon auch mal, das ist auch bei Profisportlern so, dann zehrt das schon mal an der Motivation, was schließlich am Wochenende dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich mache einfach mal nichts. Diese Reife hätte ich vor 10 Jahren definitiv noch nicht gehabt, aber man höre und staune, also offensichtlich sind wir Menschen, die dann auch sich erholen, wenn man nicht trainiert und Montag habe ich mich, ich möchte nicht zu viel sagen, aber fast wie ein neuer Mensch gefühlt. Ich meine, also, da hat man wirklich mal wieder das Gefühl gehabt, man hat regelrecht Kraft in den Beinen und konnte auch mal wieder ja so laufen, wie sich das normalerweise anfühlen soll. Habe ich jetzt heute direkt mal wieder mir ein eingeschenkt, nachdem es 2 Tage gut ging? Nein, weil ich tatsächlich die letzte Zeit, vor allem vor dem Rennen, doch ein bisschen geschwindigkeitsorientiert trainiert habe. Nicht super crazy Tempis bei Tempoläufen, aber halt wirklich in diesem Stunden Tempobereich, sag ich mal, plus minus 3 Minuten sehr viel gemacht habe und weniger im Gelände trainiert habe, habe ich die Gelegenheit genutzt, bevor es für mich nächste Woche dann ins Trainingslager geht, da kommen wir später noch dazu, habe ich die Gelegenheit genutzt oder möchte die Gelegenheit noch nutzen, bis dahin mal wieder ein paar Höhenmeter zu sammeln und da gibt es in Regensburg, für die Zuhörer, die hier aus Regensburg kommen oder zumindest Regensburg kennen, eine sehr berühmt-berüchtigte Runde, vor allem bei meinen Regensburger Ex-Teamkollegen, da kennt die Runde jeder nur zu gut. Auf den Winzerer Höhen gibt es so eine 3,4 Kilometer Runde. Das ist so ein relativ schmaler, trailiger Weg. Sehr viele Kurven und auf und ab, so dass man also wirklich immer hellwach sein muss und ackern muss. Da rollt nichts, da musst du immer arbeiten. Und normalerweise macht man da Programme, sage ich mal, zwischen 3 und 5 Runden. 3 Runden sind dann dementsprechend 10,2 Kilometer. 5 Runden 17 Kilometer. Für 5 Runden sollte man in der Regel schon mal ein paar Mal oben gewesen sein wieder, weil das schon muskulär auch ganz gut reinhämmert. Und hinten raus wird es dann schon ein bisschen zäh mit den ganzen Höhenmetern. Ich habe mir aber heute gedacht, Mensch, ich fühle mich wieder gut, ich mache direkt mal 5 Runden und kam dann zurück hier wieder, das mit Ein- und Auslaufen von hier, von wo ich wohne, das ist auch 25 Kilometer heute Morgen gewesen. Sagen wir mal, nicht ganz so fresh. Also Treppen hoch hier im Treppenhaus, das war eine zähe Geschichte. Und gerade, dass ich noch geschafft habe zu duschen, das war aber auch das höchste der Gefühle.
aber da sind ja schon eine Menge dieser typischen Läuferregungen dabei. Ja, diese Verzweiflung. Diese Verzweiflung, wenn eine Woche mal so gar nicht gehen will. Ja, und immer dieses Hadern zwischen, gehe ich jetzt nochmal und gucke oder ich laufe nur eine Stunde ganz locker. Und dann wieder, nee, eigentlich bin ich total im Eimer.
Das ist bei uns genauso.
Wohl wissend, dass man ja auch oft nach einem oder 2 absoluten Ruhetagen oft schlechter drauf ist, ja, weil der Körper nicht daran gewöhnt ist, man sich so ein bisschen gesettelt hat oder, keine Ahnung, im Job oder sonst wie Stress hatte, unterwegs war, vielleicht auch noch mit langer Autofahrt oder sowas, dann ist ja schon mal meistens Essig. Und dann immer diese Frage, mache ich jetzt doch noch 3 Tage Ruhe oder nicht? Halte ich das aus oder halte ich das nicht aus? Aber in 4 Wochen ist ja schon mein Rennen und die Kilometer und ach du Jemine, ja, diese ganzen Fragen, die sich jeder ja fragt, der mit einem Trainingsplan trainiert oder nicht mit einem Trainingsplan trainiert. Weil ich sehe halt auch so viele Leute, die treffe ich halt immer mal wieder im Wald und dann denkst du, okay, die laufen eigentlich das immer dasselbe Tempo. Ja. Ja? Die finde ich auch auf dem Rad, ja, die sind immer im selben Tempo unterwegs. Und dann zu zucken und nicht mitzulaufen oder mitzufahren, weil man ja irgendwie, wenn man einen Plan hat, zumindest eigentlich eine Idee haben sollte, was ist heute mein Trainingsplan? Ja? Und dann nicht zu zucken, wenn einer vorbeikommt oder man denkt, ach, den hole ich jetzt noch eben ein, sondern ruhig zu bleiben oder eben ruhig auf der Couch sitzen zu bleiben. Ja, das ist auf der anderen Seite wieder das Schöne beim Triathlon. Ja, du kannst immer schwimmen gehen.
Ja, absolut.
Weil Schwimmen ist ja beschleunigtes Treiben. Ja, also suchst du dir irgendwas Schönes aus, wo du treiben kannst und dann musst du ja nur ein bisschen die Arme bewegen. Ja, und dann geht's auch schon wieder. Ja, ich war heute Mittag schon mal kurz schwimmen ein bisschen, ja, und stehe da mit meiner Uhr auf dem totalen Kriegsfuß. Ja, ist übrigens egal, ob es eine Garmin oder jetzt in diesem Fall meine Polar ist. Funktioniert beim Laufen und beim Radfahren einwandfrei, aber schwimmen können die beide nicht. Ja, also 1A Nichtschwimmer. Ich habe so grob mitgezählt, ich glaube, ich bin 1,5 Kilometer geschwommen und da steht dann nachher drauf 800 Meter.
Was?
Ja, okay. Leistung 800 Meter.
Das ist schon eklatante Unterschied.
Ja, 100 Meter Schnitt. Ja, 100 Meter Schnitt ist dann 3 Minuten 50. Das ist schon unterhalb von Treiben. Ja, also das ist schon nicht mehr Treiben.
Das wäre so mein Tempo, glaube ich.
Als nicht so begnadeter Schwimmer, ein bisschen schneller geht es doch normalerweise schon. Da kommst du dann wieder raus und denkst, verfluchte Scheiße. Ja, weil das steht natürlich dann auch auf Strava drauf und so. Ja, kann ich mich schön heute wieder die Hänseleien anhören. Ja, ach, 3,50, ja, wieder Baden rückwärts versucht. Ja, ja, ja. Ne? Wieder die Füße als Haken ins Wasser gehängt und so ein Scheiß halt. Ne? Aber es ist halt die Kunst, ne? Ruhig zu bleiben und locker zu bleiben. Sag mal, bei Triathlon fällt mir übrigens ein, ich habe ja nächste Woche auch so einen Quatsch vor. Und da habe ich auf der Startliste jemanden gesehen, und zwar sogar bei den Profi-Frauen, also Frauen-Profi, so muss ich es betonen, den ich da nicht erwartet hatte. Und zwar eine Marathonläuferin. Eigentlich hatte ich die bis jetzt noch als Marathonläuferin auf dem Schirm. Ich hatte schon gesehen, dass die hin und wieder Rad fährt, aber ich wusste nicht, wie gut sie schwimmt und weiß es auch immer noch nicht. Aber das werde ich nächste Woche ja dann sehen. Ja, und zwar Laura Hottenrott.
Ach, okay, ja? Das ist mir auch
ja,
neu.
Ja, ist, glaube ich, jetzt beim TV Wattenscheid, kommt aber eigentlich aus der Nähe von Kassel, wenn ich das genau, richtig ja. weiß. Ne? Ja, ihr Vater ist ja auch eine Koryphäe, was die Theorie des Laufens angeht. Und ich denke dann plötzlich, Hottenrott, hallo, Vorname Laura. Ne? Also das ist sie ganz offensichtlich und wagt sich da an eine halbe Ironman-Distanz, ja, das Challenge Half heißt das da in Davos dann. Und es ist halt die schöne Veranstaltung, ja, mal rasch rauf auf den Flüelerpass, 2500 Meter hoch. Ja, da ist es dann ein bisschen schwieriger mit dem Atmen.
Auf jeden Fall.
Aber gut, wenn die mal unten ist und das Laufen anfängt, ja, im Halbmarathon rennt die natürlich im Prinzip mal 10 Minuten schneller als die anderen sehr guten Frauen. Das, also bin ich sehr gespannt. Ja.
Radfahren wusste ich, also habe ich auch, wie man das ja. halt auf Social Media mitbekommt, beziehungsweise auch sonst schon öfters gehört hatte, dass sie eben durchaus sehr viel Radfahren in ihr normales auch Marathontraining als quasi Entlastungseinheit oder als lange aerobe Einheiten mit einbaut. Das wusste ich auch. Ich war mir aber auch nicht bewusst oder bekannt, wie das mit den Schwimmskills aussieht. Das ist ja meistens ein bisschen so der limitierende Faktor dann. Aber das wird spannend. Das müssen wir auf jeden Fall für nächste Woche uns schon mal, nein, für übernächste Woche ja dann erst quasi vormerken. Ja,
genau.
Dass wir da nochmal uns das auf jeden Fall das Ergebnis natürlich checken. Vielleicht triffst du sie auch vor Ort. Ansonsten können wir natürlich auch sie versuchen, für die übernächste Folge vielleicht ein Statement von ihr zu bekommen.
Ja, zumal ja die Gemeinde der Läufer mit alternativen Training doch immer größer wird. Richard Ringer haben wir ja hier schon ein paar Mal drüber gesprochen. Der ist in dieser Woche, wenn ich das richtig gesehen habe, sogar in Saarbrücken. Das ist das Zentrum ja der deutschen, zumindest olympisch orientierten Triathleten. Da hat er, glaube ich, auch Tempo gemacht am Wochenende bei einem kleinen Wettkampf. Aber da ist er auch mit dem Fahrrad schon unterwegs, das habe ich schon gesehen. Also ich weiß nicht, ob der nicht auch schon gewechselt ist und wir wissen es nur noch gar nicht. Und wer auch, aber das auch schon sehr lange immer wieder Rad fährt, sind die Hanna-Zwillinge.
Das stimmt, ja.
Die haben am Wochenende den Kollegen Jan-Josef Liefers mal kurz 4 Stunden lang rund um Berlin gejagt. Ja. Aber das war ein sehr, sehr ordentlicher Schnitt. Also fast 30 Stundenkilometer sind die, glaube ich, gefahren. Ja, das ist wirklich gut. Ja. Also ich weiß nicht, wer da die treibende Kraft war. Also Anna und Lisa können auf jeden Fall richtig Radfahren. Ja, und ich bin nicht sicher, ob er jetzt hinten gewesen ist oder sie. Ich
wobei
weiß
die
nicht.
Mädels jetzt auch nicht auch so. Also wer die Hana Twins natürlich schon auch im echten Leben schon getroffen hat, die geben jetzt auch nicht so viel Windschatten, muss man natürlich auch sagen. Ja, also.
Ja, das ist ja bei Läufern immer so, dass sie nicht so viel Windschatten geben, leider, ja. Aber Jan-Josef Liefers ist auch nicht so groß. Also, und der hatte ein relativ, sagen wir mal, zumindest sah das Outfit professionell aus. Das muss nicht immer was heißen, ja, weder beim Laufen noch beim Radfahren. Und vielleicht beim Radfahren noch ein bisschen weniger, weil schönes Outfit ist ja auch eine feine Angelegenheit, wenn man da auf einem 5000 Euro teuren Carbonrad drauf sitzt. Ja, das heißt noch lange nicht, dass man das schnell bewegen kann. Das ist noch nicht der limitierende Faktor.
Ja, bei Anna ist
ja,
es
so sind
bei
das,
Anna ist auch so, dass sie bei einem sehr anerkannten Triathlon-Trainer würde ihm gar nicht gerecht werden. Ich würde ihn als generell als Ausdauertrainer mal bezeichnen, aber der natürlich auch mit sehr erfolgreichen Triathleten arbeitet, bei Dan Lorang. Seit ein paar Jahren. Deswegen, habe ich das auch immer sehr interessiert verfolgt, dass ihr Marathontraining dadurch auf jeden Fall vielseitig und abwechslungsreicher geworden ist. Und wer Dan Lorang nicht kennt, der arbeitet zum einen natürlich viel fürs Bora Hansgrohe Radteam, aber natürlich betreut er auch zum Beispiel Jan Frodeno. Und bin da sehr gespannt. Noch jemand, der mir gerade in dem Zusammenhang einfällt, zwei Leute noch, die auch das klassische Lauftraining sehr auflockern. Das eine ist natürlich Tom Gröschel, der sogar in Kenia wirklich, also muss ich sagen, Hut ab, sehr viel Rad fährt, nur in Kenia hat er nicht sein eigenes Rad dabei, sondern der zieht das also wirklich eisern konsequent auf so einem Spinningbike durch und den habe ich da auch dreimal am Tag auf dem Spinningbike schon gesehen. Also der baut da sehr konsequent eben auch Entlastungstage ein, um natürlich auch den Bewegungsapparat dadurch ein bisschen zu schonen. Und der andere ist Markus Schöfisch, der momentan auch in der Höhe trainiert im Kühtal und der auch immer wieder Koppeleinheiten einbaut, der auch relativ viel schwimmen geht. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wäre, glaube ich, so, ich würde mal sagen, vor 5, 6, 7, 8 Jahren hat man das noch nicht so oft gesehen im Laufbereich.
Im Kühtal kann man sich auch den Berg hoch richtig belasten auf dem Rad, so ist nicht. Also, das ist nämlich eine schöne Sauerei, da hochzufahren. Also, das ist auf jeden Fall mal klar. Ja, Dan Lorang ist natürlich eine ganz spannende Personalie. Mit dem müssen wir uns, glaube ich, auch mal unterhalten, weil der wirklich aus der Kerntheorie des Ausdauersports halt wirklich eine Menge macht. Sein Hauptjob ist halt eben der Konditrainer oder der Basistrainer für das Bora Hansgrohe-Team. Ja, und kleiner Exkurs, Emanuel Buchmanns Erfolge sind, glaube ich, nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Leistungssteuerung da komplett revolutioniert worden ist, seit Dan Lorang da unterwegs ist. Stichwort Differenzierung. Dass halt nicht alle dasselbe trainieren oder sehr ähnlich trainieren, sondern dass jeder nach seinen spezifischen Belastungsparametern trainiert. Schachmann etc., aber das ganze Team wirklich eine Erfolgsserie hingelegt hat, die ihresgleichen sucht. Leider sind ja sowohl Schachmann als auch Buchmann am vergangenen Wochenende gestürzt und die Tour de France steht in den Sternen. Und zum Triathlon noch, Dan Lorang hatte natürlich im vergangenen Jahr beide Champions, weil auch Anna Haug bei ihm trainiert.
Das wusste ich nicht.
Ja, und die ist ja ebenfalls eine ausgezeichnete Läuferin, die ihre Erfolge auf der Laufstrecke sichert, ja, weil sie nicht so eine super Schwimmerin ist, eine gute Radfahrerin, aber eine außergewöhnlich gute Läuferin jetzt im Triathlon-Bereich. Aber die hat ja, als sie sich nicht mehr orientieren konnte im olympischen Bereich des Triathlons, kurz überlegt, ob sie Marathonläuferin wird und ist dann in Frankfurt gestartet.
Habe ich damals gesehen, ja.
Und hat dann zum Ausprobieren mal diesen Marathon da in Angriff genommen. Ist dann irgendwie 2,40
ich glaube 2,40 und also, ich heißt, weiß jetzt nicht genau, wie die Vorbereitung ausgesehen hat, aber so für einen
nicht so
genau, für so ein neugieriges Ausprobieren finde ich eine 2,40 bei den Frauen schon sehr, sehr ordentlich, muss ich sagen.
Genau, ja, und dann ist daraus die Idee geworden, einfach aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten beim Schwimmen und beim Radfahren im Wettkampfbereich zu sagen, okay, versuchen wir es mal da. Und dann hat sie halt eine Serie dahingelegt, ja, mit deutscher Bestzeit auf der langen Distanz und dann eben der Weltmeistertitel in Hawaii im vergangenen Jahr. Also da muss man sicher nochmal überlegen, ob das nicht sogar der Weg ist, wenn man, was wir schon besprochen haben, wenn man an die Grenze kommt, was die körperliche Belastbarkeit auf der Straße angeht, Ja, da gibt es ja unterschiedliche andere Optionen dann. Also zum Beispiel ein Laufband, wo mit entsprechender Entlastung gearbeitet wird, damit eben Bänder, Sehnen, Knochen etc. der Bewegungsapparat nicht so beansprucht wird. Oder eben zu sagen, okay, dann gehe ich halt aufs Rad, wo ich mein Gewicht nicht tragen muss und trotzdem Grundlagenausdauer sehr gut herstellen kann. Ja? Oder ich gehe mal schwimmen, wobei Schwimmen schon von der Energiebereitstellung, von dem, was man macht, dem Laufen doch eher entgegensteht als jetzt Radfahren. Ja? Auch Radfahren sind andere Muskeln, klar. Aber es geht ja da eher darum, dass man den Kreislauf belastet, ja, als jetzt darauf, dass man konsequent die Muskeln halt auch belastet, die beim Laufen gebraucht werden. Ja, aber wenn man da an die Grenze gekommen ist und sagt, okay, was mache ich jetzt noch? Ja, als Profi seid ihr da irgendwo bei 200 Kilometer plus und dann wird es halt schon schwierig. Ja, für Leute, die noch einen Job haben, sind, sagen wir mal, zwischen 80 und 100 Kilometer schon ein Brett. Ja. Ja, und dann, was machst du dann? Ja, also quetscht du dann noch irgendwo was da rein oder setzt dich vielleicht abends halt vor einen Film oder vor ein Fußballspiel oder was auch immer und sitzt auf der Rolle. Ja, das kann man nämlich gut machen und da dann eine regenerative Einheit wunderbar absolvieren. Ja? Die kann einen richtig nach vorne bringen.
Auf jeden Fall. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, bei dir, Ralf, nächste Woche, wenn dann der Wettkampf ist, wie sieht da deine Höhenanpassung aus? Also wie viele Wochen vorher reist du dann nach Davos an? Also schon diese Woche wahrscheinlich, damit du dann auch dementsprechend auf 1600 und auch natürlich Ausreißer für die Passerklimmung sozusagen, dass du da natürlich dann auch dich anpasst, auch ein bisschen mal über die 2000 gehst wahrscheinlich, oder? Oder hast du ein Höhenzelt zu Hause und versuchst jetzt schon
also nachts... Ich hab ja Also erstens habe ich ein Zelt zu Hause, ja, weil über den gesamten Sommer über immer ein Zelt bei uns im Garten steht.
Ah, cool.
Ja, normalerweise darf ich da nicht rein, weil da meine Tochter mit ihren Freundinnen drin übernachtet. Okay. Aber da könnte ich reingehen, da ist aber keine Höhenluft drin, also was soll das. Ja. Zweitens habe ich ja praktisch schon ein Höhentrainingslager hinter mir, ja, weil ich ja in der Nähe vom großen, vom wilden Kaiser, nicht vom großen Kaiser, ja, vom großen Kaiser, klar, vom wilden Kaiser versucht habe, den wilden Mann zu spielen, ja. Da war ich ja 10 Tage, zumindest beständig so um die 1000 Meter und dann die Anstiege auch ein bisschen höher. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gemerkt habe, nein, ich habe es nicht gemerkt, ob ich jetzt mehr rote Blutkörperchen habe oder nicht. Aber sagen wir mal so, insgesamt passt das schon so mit dem Formaufbau. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, ja, weißt du selber und kannst du ja nochmal gleich schildern, wie es dir bei Höhentrainingslagern gegangen ist. Sobald man hochkommt, ist natürlich sofort ein anderer Pulsschlag da. Ja? Also Davos selber ist 1500 Meter und das geht dann halt hoch in der Radstrecke bis 2300 Meter. Das ist schon mal eine richtige Ansage. Ja? Also da muss man gut aufpassen, dass man da nicht schon implodiert. Ja. Aber man muss sich einfach darauf einstellen, dass der Puls höher ist. Ja, damit muss man auch erstmal umgehen, weil das natürlich erstmal so ein Gefühl ist, oh, ich bin irgendwie am Limit.
Da darf man keine Panik bekommen. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Keine Panik bekommen, genau. Absolut, ja.
Genau. Ja. Das gilt übrigens vor allen Dingen fürs Schwimmen, ja, weil da, also ich habe da jetzt nicht so ein Problem, aber es gibt relativ viele Leute, die werden beim Schwimmen schnell panisch. Mhm. Und haben dann das Gefühl, da wird im Neo geschwommen, weil der See halt so kalt ist, dass der Neo einem die Luft abdrückt. Ja, also da habe ich schon viele Leute gesehen, die dann richtig hektisch und panisch sind. Da muss man halt ganz ruhig bleiben. Aber ich habe da schon Respekt vor dem Laufen, logischerweise. Ja. Ja, weil dann sind es halt dann einfach nochmal auf 1500 Meter einen 10-Kilometer-Lauf. Der Vorteil beim Triathlon ist, dass man ja nicht bei Null anfängt. Das heißt, man steht nicht an der Startlinie und muss dann halt erstmal den Organismus anschmeißen, sondern man ist ja schon im Metabolismus drin.
Stimmt.
Ja, man ist schon eher im Bereich der Fettverbrennung. Ja. Also man fühlt sich im Prinzip schon ein bisschen wohler, als wenn man jetzt losläuft bei einem Lauf. Ja. Ja. Weil jeder weiß das ja, wenn man losläuft, muss sich der Körper erstmal reingrooven. Ja. Ja, dann wenn du losläufst, kriegst du ja erstmal Laktat. Ja, dann bist du erstmal in der hauptsächlichen Kohlenhydratverbrennung und dann kommt halt irgendwann ein größerer Anteil Fettverbrennung dazu. Diesen Übergangsbereich, der ist ja schon längst weg. Ja, der hat ja schon vorher irgendwann stattgefunden. Das heißt, du bist schon in so einem Steady drin. Ja, und da musst du dann halt nur den Weg finden, wie du vor allen Dingen in der Höhe dann in diesem Steady dich noch wohlfühlst vom Atmen her. Ja, weil du wirst halt schneller atmen müssen. Ja. Und dann darfst du halt nicht denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, sondern du musst halt ganz ruhig bleiben. Man läuft da langsamer, das ist gar keine Frage.
Wie ist die Laufstrecke in Davos? Also logischerweise, ich gehe jetzt mal davon aus, ich war erst ein, zwei Mal in Davos, nie länger. Wird wahrscheinlich schon eher flach sein, ne? Weil ich meine, als Kontrast jetzt zur Radstrecke, die Radstrecke ist natürlich brutal, ne? Auf den Pass hoch und wieder runter. Aber ich denke mal, das wird ja wahrscheinlich dann eher in der Seeregion sein und da, ich bin mir im Ort nicht mehr ganz sicher, aber da gibt es jetzt, glaube ich, keine größeren Erhebungen oder sowas. Das ist, glaube ich, schon eher halbwegs flach, oder bin ich da falsch?
Also erstmal, die Radstrecke ist nicht brutal, ja, sondern die ist saugeil. Ja. Ja, weil man fährt erst geil den Pass hoch.
Und
ja,
dann runter.
Dann ist man irgendwann oben, guckt erstmal und dann kann man nur rollen lassen.
Und vielleicht, ja, schneit's also, ja auch, ja, wenn du oben,
ja,
bist.
Ja, hau ab. Ja. Tatsächlich hat mir einer der besten Triathlon-Fotografen Deutschlands hat mir schon einen Wetterausschnitt geschickt und da hieß es 3 Grad leichter Schneefall auf dem Pass am nächsten Wochenende, also am übernächsten Wochenende. Aber warten wir, ja, ab. Ja, noch sind wir nicht so weit. Ja, kann alles sein, ja, weil natürlich, wenn da ein kleines Tiefdruckgebiet reinschwenkt, dann
das schmeißt es da. Das geht in den Bergen oben, super schnell. Ja, und ich weiß, weil St. Moritz ist nicht so weit weg. Schnell. Da ist für den einen Tag Sonne angesagt, am nächsten Tag ist Weltuntergang. Also da kannst du den Wetterbericht kannst du echt kriegen.
Ja. Ja, tatsächlich war ich im vergangenen Jahr in St. Moritz und habe mit Constanze Klosterhalfen gedreht. Und 3 Tage vorher hat es geschneit, oh, und da war alles weiß da oben. Und dann ist ja zum Beispiel auch Gesa Krause, die gerne da in den Bergen ist, nach Davos geflüchtet, ja, weil da war halt kein Schnee. Ja. Da konnte sie dann in der Sonne trainieren, ja. Ja, aber wo wir schon bei ihr sind, die war ja in Davos und hat da trainiert. Die hat natürlich nicht nur Laufstrecken genommen, die flach waren, ja, also um den See rum, sondern die hat halt auch richtig Belastungen am Berg gemacht. Ich habe nur eine Belastungseinheit im Kopf, die sie halt auch gepostet hatte. Das war 4x4 Kilometer den Berg rauf. Also wir sind dann ein Stück, ich weiß jetzt nicht, ob es den Flüeler hoch war, aber jedenfalls eine Straße, die beständig bergauf ging und sicher auch mit so 5-6% bergauf ging, 4 Kilometer hochgeballert und das 4-mal. Das ist natürlich schon ein Brett, ja. Ich habe jetzt so ein richtiges Ausdauerlauftrainingslager noch nie gemacht in der Höhe. Du hast das schon gemacht. Wie gehst denn du da mit Belastung um? Weil das ist ja, glaube ich, das Entscheidende in der Höhe. Was mache ich mit der Belastung und wie kann ich das ertragen, dass die Luft dünner ist und ich also schlechter Luft kriege? Auf der anderen Seite, eine hohe Geschwindigkeit ist leichter zu erreichen, ne? Weil der Sauerstoffdruck ja auch gleichzeitig ein bisschen Widerstand wegnimmt.
Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass es sehr schwer ist, allgemeingültige Aussagen über das Höhentraining zu treffen. Da gibt es natürlich schon gewisse, sagen wir mal, Regeln, die sich da irgendwo ein bisschen eingebürgert haben, aber das kann trotzdem von Individuum zu Individuum total anders sein, wie man darauf reagiert. Also natürlich ist es schon meistens so, dass erstmal angeraten wird, wenn man irgendwo in die Höhe reist und da ein Trainingslager machen möchte. Und Höhe, ich weiß gar nicht, ab wann man das definiert als Höhentraining, ich würde mal sagen 1500 und höher, weil, also ich habe das erste Mal, ich habe sehr spät mit Höhentraining angefangen, weil mein vorheriger Trainer immer der Meinung war, und die Meinung finde ich jetzt nicht falsch, meistens ist Höhentraining ja dann doch auch mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden, und er hat da auch gemeint, bis, sagen wir mal, spätestens oder Mitte 20 sieht er selten die Notwendigkeit für Höhentraining, nicht, dass es nicht zwangsläufig da auch schon was bringen würde, aber da sind noch so viele Reserven im Entwicklungsbereich da und man kann das Training auch hier unten noch so steigern durch Anpassung der Intensitäten und Umfänge, dass es nicht zwingend notwendig ist. Ich würde auf jeden Fall raten, dass wenn man das erste Mal Höhe macht, es vielleicht nicht direkt nach Kenia geht. Also da gibt es, glaube ich, halt, wäre vielleicht nicht schlecht, auf einem etwas moderateren Level mal das auszuprobieren. Da ist St. Moritz oder vielleicht Davos ganz gut. Ich war das erste Mal, ich überlege gerade doch St. Moritz, das ist so 1700, 1800 Meter hoch. Und da war das schon spürbar. Jetzt nicht so, dass du aus dem Auto aussteigst und direkt Schnappatmung bekommst, aber schon so, dass wenn du das erste Mal laufen bist, in einem vermeintlich lockeren Tempo von, sagen wir mal, dort so 4 Minuten, und auch wenn das ein Tal ist und wenn man viel um Seen dort läuft, gibt es seitlich oder parallel zu den Seen schon immer mal wieder ein paar Anstiege, wo halt die Wege langlaufen. Und wenn du da mal so einen knackigen Berg hochläufst, dann hast du schon auf einmal mittelmäßig erschreckt festgestellt, dass du plötzlich keine Luft mehr bekommst, wenn du also den Berg schon versuchst, einigermaßen gleichmäßig in Tempo hochzulaufen, und irgendwann denkst du so, heute ist aber hier, geht die Pumpe aber ganz gut. Das ist Höhe. So, sagen wir mal, gibt es ganz viele Ansätze, die ich so verfolgt habe oder die sag ich mal, ich beobachtet habe, wie andere Leute die verfolgen. Da gibt es natürlich sehr vorsichtige Ansätze, die vielleicht deswegen jetzt auch nicht falsch sein müssen, die ich aber so dann doch nie praktiziert habe. Also ich sag mal, die ersten paar Tage da oben grundsätzlich mal ruhig zu trainieren, ist sicherlich kein Fehler, weil meistens ist die Anreise ja ein bisschen anstrengend. Kenia sowieso, da bist du ja fast 24 Stunden unterwegs, bis du mal dort bist. Allein deshalb bist du schon ein bisschen kaputt, wenn du da ankommst. Und zum anderen, um dem Körper einfach ein bisschen Zeit zu geben, sich an diese veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Du schläfst manchmal auch nicht so gut die ersten Nächte in der Höhe. Also regenerierst du dann auch nicht so gut. Und zum Beispiel Kenia ist halt einfach das Gelände auch sehr extrem. Also da macht es einfach nicht so viel Sinn, direkt dort anzukommen und loszuballern. Dann ist vorprogrammiert, dass du 4 Tage später Game Over bist. Was ich aber, das ist jetzt eine individuelle Sache, kein allgemeiner Ratschlag jetzt hier, was ich schon bei mir so eine Entwicklung da ist, die sich verändert hat, ist, ich mache jetzt nicht am ersten Tag irgendwie ein krasses Tempoprogramm, aber ich versuche jetzt auch nicht mehr, das war jetzt zum Beispiel dieses Frühjahr bei beiden Kenia-Aufenthalten der Fall, ich versuche aber auch nicht mehr jetzt mich die ersten Tage nur in 4:30 zu bewegen, um ganz sicher zu sein. Es gibt auch andere Leute, die gehen nur wandern die ersten Tage. Das ist vielleicht bei jüngeren Athleten auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber bei mir geht es schon so, dass ich am Anfang oder relativ schnell schon ganz okay Dauerläufe mache und ich denke mal so nach 4 Tagen kann ich auch schon Tempoeinheiten machen, ohne dass ich da jetzt irgendwie negative Erfahrungen gemacht habe. Was viel problematischer ist, ist Tempolaufsteuerung, da hast du gerade schon angedeutet, dass man in der Höhe tendenziell schneller laufen kann wegen niedrigeren Luftdruck, das stimmt, aber deswegen gab es früher ja, glaube ich, auch, gab es nicht mal zeitweise Weltrekorde, die in der Höhe gelaufen wurden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Knackpunkt ist die Länge der Tempoläufe. Also für Sprinter super geil. Es gibt aber irgendwann einen Break-Even-Point zwischen der Vorteil des geringeren Luftwiderstands gegen den, wie soll ich sagen, die verminderte Sauerstoffaufnahme. Das heißt natürlich, je länger ein Tempolauf ist oder ein Tempolaufintervall, desto schwieriger wird's. Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, 400er, Höhe ist halt leider oft auch windig. Das ist auch nicht gerade ein Vorteil der oder ein Fakt, der das Ganze positiv beeinflusst. Aber wenn wir mal den Wind außen vor lassen, 400er kannst du oft richtig, richtig gut da laufen. Alles, was länger wird, wird schon zäh. Vor allem auch im Zusammenspiel der Pausen. Also ich sag mal, 1000er können schon richtig saftig sein. In Kenia habe ich dieses Jahr das erste Mal auch, was waren das, 1600er, glaube ich, oder einmal sogar 2000er gemacht. Das war einfach, also das war echt die Hölle auf Erden gefühlt. Was noch ein anderer Punkt ist, der auch problematisch ist, der auch von Person zu Person sehr unterschiedlich ist, wo auch ich, sagen wir mal, sage, ich habe da auch noch nicht den 100%igen Dreh raus, ist die Rückreise, beziehungsweise meistens versucht man ja die Rückreise mit irgendwelchen geplanten Wettkämpfen oder Rennen in Einklang zu bringen. Da gibt es Leute, die sagen hier, okay, du musst wirklich aus der Höhe direkt dahin. Das hängt natürlich dann immer ein bisschen davon ab, wo trainierst du. Also wenn du jetzt irgendwie in Kenia bist und dann aber einen Wettkampf in USA kannst du dann schon mal ausschließen, aber sagen wir mal in Europa machst, dann ist das trotzdem halt mit extremem Reiseaufwand verbunden, der dich sicherlich auch müde macht. Beispiel, wo das, glaube ich, sehr gut funktioniert hat, war zum Beispiel bei Amanal Petros letzten Dezember. Der war wirklich, glaube ich, fast oder ein Großteil des Novembers in Kenia und ist dann wirklich wenige Tage vor dem Valencia-Marathon, wo als er sein Debüt da gelaufen ist, direkt dorthin gereist und ja auch sehr gut gelaufen. Da sagt man so entweder direkt, ich glaube 2 Tage ist so das, was man präferiert, dass man sagt, okay, direkt hin oder am zweiten Tag danach soll man wohl recht leistungsfähig sein. Die andere Variante, die sonst häufiger gemacht wird, ist 10 Tage bis 2 Wochen. Das habe ich letztes Jahr mal ausprobiert mit 10 Tagen nach Kenia. Hat bei mir nicht überragend gut funktioniert. Dieses Jahr habe ich es mit Barcelona, dem Halbmarathon, probiert mit 2 Wochen. Das hat sehr gut funktioniert. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich das, was jetzt als nächstes bei mir geplant ist, mal wieder mit sehr kurz versuche. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Da werden es, glaube ich, 2 oder 3 Tage sein. Ich muss nochmal nachschauen. Das wird also eher wieder ambitioniert, aber da bin ich selbst jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schon der wahnsinnig Höhenexperte bin. Wie gesagt, bei mir, ich war vielleicht 5-mal in St. Moritz, jetzt 3-mal in Kenia, 1-mal in Südafrika, das war aber nicht sehr hoch, das war nur so 1400. Da müsste man sicherlich eher mal Gesa fragen, die, glaube ich, schon wahrscheinlich 30-mal, wenn das reicht wahrscheinlich gar nicht, in Davos und Potsch und Kenia sowieso war. Oder Sondre, ich glaube, Sondre ist ja schon mit Anfang 20 nach Kenia gegangen, ich glaube, der war schon über 20 Mal in Kenia alleine. dass die haben da sicherlich mehr Erfahrung. Bei Sondre habe ich dieses Frühjahr zum Beispiel gelernt, oder was heißt gelernt, aber er hat da immer gesagt, ach, Höhe. Na, muss man sich einfach nicht so viel Gedanken machen. Einfach hinfahren, trainieren, zurückfahren, rennen, einfach einen Tag hin oder her. Na, das muss man nicht so genau schauen. Dachte ich immer, okay. Weil ich ihn gefragt habe, wann er nach London, also als er noch dachte, er läuft den London-Marathon im April, wann er denn, also wie er das timet von Kenia, ob er dann auch mal nach Norwegen zwei Wochen vorher und dann da nach London. Nee, ich komme direkt nach London. Da habe ich gesagt, okay, krass, also bist dann bis zwei Tage vorm Rennen in Kenia und dann machst du die krasse Reise und Klima und alles ist ja total anders, wahrscheinlich auch. Nee, ich fahre, wie war der Plan, Dienstag nach Nairobi, bleib einen Tag in Nairobi und dann fliege ich Mittwoch nach London. Also das war dann so die deutsche, wie soll ich sagen, Philosophie ist, wie gesagt, eher so, was man sonst so lernt, zwei Tage vorher oder zwei Wochen, sage ich jetzt mal. Und bei ihm wäre es halt genauso höhenlochmäßig gewesen, also fünf, sechs Tage. Aber er hat das sicherlich schon oft genug gemacht, also der weiß ja dann, ob das für ihn funktioniert oder nicht. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich denke, für Neulinge sollte man hauptsächlich mal darauf achten, dass man die ersten 5 bis 7 Tage jetzt nicht gleich versucht, die Welt einzureisen, weil da ist das schon erstmal noch Stress für den Körper.
Ja, das ist ja auch beim Runterkommen die Frage, was trainiere ich denn die Tage, bevor ich runterkomme, ja? Weil wenn ich dann da ja immer noch hart draufhalte, dann wäre es ja so, als würde ich auch zu Hause weiter hart draufhalten und dann Wettkampfrennen. Also das muss ja auch nicht passen, logischerweise. Und Reisestress ist Reisestress, da muss man sich ja nichts vormachen. Ja. Klar, was natürlich auch gegen St. Moritz und Davos spricht, das ist zwar Schweizer Franken, aber es ist nicht preiswert.
Ja, das kann man auch mal vorwegnehmen. Wunderschön. Also ich muss sagen, im Sommer wirklich einer der schönsten Orte, wo ich trainiert habe. Also ich Juli, August, St. Moritz, es ist das Läuferparadies auf Erden, möchte ich sagen. Es hat konstante 20, 22, maximal 25 Grad, wenn es wirklich sehr heiß ist. Dann muss aber bei uns hier schon unten jetzt schon 35 Grad haben. Morgens wenig Wind, Nachmittag Maloja-Wind, das ist sehr windig. Also Tempoeinheiten immer vormittags machen. Aber ansonsten diese Szenerie, diese Kulisse, diese Berge und dann das Grün unten und die Seen und ein See hinter dem anderen. Und also das ist wirklich traumhaft schön und horrend teuer. Also mich hat jetzt auch kürzlich jemand auf Instagram angeschrieben, die wohl das erste Mal jetzt ins Trainingslager St. Moritz ausprobieren möchten. Da habe ich jetzt zwei Varianten vorgeschlagen, die ich beide schon ausprobiert habe. Einmal quasi hier Variante All-Inclusive-mäßig. Du hast ein Hotel, du hast da dreimal am Tag dein Essen, du musst dich um nichts kümmern, das ist direkt neben der Bahn. Ja, das ist, ich sag mal, für, da kannst du pro Woche fast einen Tausender rechnen. Oder halt die, was die meisten, auch fast alle Sportler eigentlich machen, also auch so die Amerikaner, die von Übersee kommen, um dann im Sommer hier ihre Base zu haben. Fast jeder versucht irgendwie ein Apartment oder eine Ferienwohnung zu bekommen und dann selbst sich zu verpflegen, weil das ist immer noch teuer, aber das ist auf jeden Fall bezahlbarer,
ja. Ja. Gehen wir nochmal zu den Leuten, die ja immer in der Höhe leben, ja. Das heißt, alle ostafrikanischen Läufer haben ja diesen Vorteil, logischerweise, ja. Es gibt jetzt so eine Wunderläuferin, die mit Badelatschen irgendwo in den Anden unterwegs war und da fantastische Zeiten gelaufen ist. Das muss ich nochmal genauer nachschauen. Ist irgendwie eine ganz großartige Geschichte. Dann sind wir ja auch gleich bei dem neuen Weltrekord über 5000 Meter, weil der Kollege Joshua Cheptegei, der kommt logischerweise aus dem Bereich des hohen Lebens. In Uganda ist der eigentlich
nur
zu Hause.
Nur weil es einen Charterflug vom ugandischen Präsidenten gegeben hat, sonst wäre er da gar nicht mehr hingekommen, glaube ich.
Ja, das ist eine abenteuerliche Geschichte, die können wir gleich noch mal ganz erzählen. Auf der anderen Seite habe ich nochmal schnell nachgeschaut. Tatsächlich gibt es noch einen Europarekord und zwar aus Mexico City. Nicht von Olympischen Spielen Mexico City, sondern aus Mexico City. Da gab es irgendwann mal ein Meeting. Und zwar 1979, das ist schon ziemlich lange her. Da ist der sagenumwobene, ebenso wie legendäre Pietro Minea 200 Meter Europarekord gelaufen in 19,72 Sekunden.
Krass.
Ja, und das war natürlich ein echtes Brett. Der steht immer noch als Europarekord über 200 Meter. Und auch die 100 Meter Bestzeit von Jim Hines, damals von den Olympischen Spielen 1968, die ist erst von Calvin Smith, glaube ich, gebrochen worden. Und das war auch Ewigkeiten später, also über 20 Jahre später. Das sind halt einfach die Vorteile, die man hat. in der Geschwindigkeit, wenn man in der Höhe ist, ja, alles, was dann halt so ab 800 weitergeht, dann kippt das halt um. Ja. Ja, dann ist halt der Nachteil der aeroben Versorgung so groß, dass dann dass alles langsamer wird. Tatsächlich bin ich in meiner aktiven Zeit als Hürdenläufer einmal in der Höhe gewesen, weil wir so einen Austausch gemacht haben. Und zwar mit Trainern eigentlich. Da hat mein Trainer eine Fortbildung für Trainer in Ecuador gemacht. Oh,
okay. Also als Trainingslager
und
quasi.
Quito ist, und wir sind als Trainingslager mit und in Quito bist du schon mal bei 2700 Meter auf Stadtniveau. Ja? Und dann geht es halt bis knapp an 5000 Meter, da fängt erst die Schneegrenze an. Und wenn man da dann losläuft, das ist halt sofort schneller. Ja, also so schnell, wie wir da 400 oder 500 Tempoläufe gemacht haben, nie mehr, ja, nie mehr. Ja, also ist auch ein bisschen schade, ja. Aber beim zweimal um Rasenplatz einlaufen hast du schon Puls, als wenn du da rumrennen würdest, wie verrückt. Ja, also das ist schon ziemlich crazy, ja. Ja, ich meine, wenn wir halt auf die verrückten Entwicklungen der letzten Tage schauen, ja, auf der einen Seite haben wir ja leider ein paar Absagen gehabt, was jetzt das letzte Wochenende anging. Ja, Konstanze Klosterhalfen haben wir schon angesprochen, konnte leider jetzt nicht in Monaco starten und die war ja auch vorgesehen für das Meeting ihres eigenen Vereins da, True Athletes Classics in Leverkusen, weil sie wieder eine leichte Verletzung hatte. Hoffentlich jetzt bald auskuriert, weil die Hoffnung besteht ja noch, dass sie zumindest dann beim ISTAF läuft. Das wäre schon mal cool. Und über 5000 Meter der Frauen gab es da auch schon ziemlich fette Zeiten. Ja, Helen Obiri ist dann eine 14:22 gelaufen. Also das ist auch schon sehr, 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 sehr ordentlich, logischerweise.
Man darf auch nicht vergessen, dass für viele, vor allem der afrikanischen Athleten, die ja eben die letzten Wochen und Monate logischerweise nicht wie sonst zu Wettkämpfen reisen konnten, dass für viele ja auch gleichzeitig der Season-Opener war. Ne? Also ich meine, nicht so wie sonst Monaco halt irgendwie so Juli und du hast davor schon 3-4 Meetings gemacht, sondern umso krasser und bemerkenswerter ist ja eigentlich diese Leistung, die ja direkt schon abgerufen wurde. Ja.
Ja, und dann stehen natürlich da so Fragezeichen logischerweise sofort wieder, ja, weil der 5000 Meter Weltrekord, den Joshua Cheptegei am vergangenen Freitagabend gebrochen hat, der ist von keinem geringeren als Kenenisa Bekele aufgestellt worden, vor, Achtung, 16 Jahren, also das ist schon sehr, sehr lange her.
Äonen in der Leichtathletik fast schon, also zumindest bei den Beläufen, ja.
Und ich glaube, dass die meisten Sportinteressierten und vielleicht auch die meisten Laufinteressierten den Namen überhaupt nicht präsent hatten. Der ist allerdings jetzt nicht so aus dem Nichts dahergekommen, sondern tatsächlich ist er erstens schon Weltmeister gewesen. Im vergangenen Jahr hat er in Doha die 10.000 Meter gewonnen, ist Straßen-Weltrekord schon gelaufen im Laufe der letzten Monate.
Ja, genau.
Ja, ne, genau. Und das ist jetzt nicht einer, der so aus dem Nowhere kommt. Tatsächlich ist er in der Trainingsgruppe von Eliud Kipchoge. Mhm. Ja, bei dem Running Team, das in die Basis in den Niederlanden hat. Und Joshua Cheptegei sogar etwas anders als Eliud Kipchoge, der mehr Zeit in Kenia verbringt normalerweise, verbringt eigentlich relativ viel Zeit in Europa, nämlich tatsächlich in den Niederlanden. Ah, okay. Aber jetzt in der Vorbereitung zu diesem Rennen war er eben wegen alle irgendwie doch zu Hause, ja, war der eben auch sehr, sehr viel mehr zu Hause. Und es gibt ein paar schöne Geschichten, dass halt einer Schule, wo er schon mal Geld hinspendet, beim Anstreichen geholfen hat und so, ja. Aber man muss natürlich, das sage ich jetzt mal aus der journalistischen Perspektive, es hat natürlich auch keine Dopingkontrollen gegeben im letzten halben Jahr.
Das
muss man eben auch sehen, ja. Und das ist natürlich in den Bereichen Kenia, Äthiopien, Uganda schon auch eine Nummer, die da eine Rolle spielt. Es sind so viele positive Fälle gewesen in den letzten 3 Jahren, gerade aus dem Bereich der langen Läufe, dass man da schon auch ein kleines Fragezeichen durchaus machen kann. Ja, bei vielen der Leistungen, die da jetzt kommen, du sagst das ja richtig, die kommen halt das erste Mal wieder in die Wettkampfsituation und ballern da halt solche Zeiten hin. Mir fällt es da immer schwer, dann so zu jubeln. Ja, unser Podcast-Kollege Jan Fitschen hat mich ja gebeten, ob er die Reportage von seinem 10.000 Meter Europameistertitel, die ich besingen durfte, bei sich mal nutzen kann. Da habe ich gesagt, ja, mach das ruhig. Das war so ein Ding, da war ich mir total sicher, dass der Jan da eine Gunst der Stunde genutzt hat damals. Ja, das war, glaube ich, eher andersrum. Ja, da waren ja
da ist viel aufgedeckt worden in diesem Jahr und die Spanier waren erstaunlich. Viel aufgedeckt worden. Also das soll jetzt Jans Erfolg in keinster Weise schmälern, aber die hatten natürlich wesentlich krassere Bestzeiten und waren an dem Tag nicht so dominant, wie man es erwartet hat.
Die sind auch nicht Tempo angelaufen, ja, hatten aber natürlich trotzdem das Selbstverständnis, dass sie 1-2, die wollten Gold und Silber und sonst gar nichts.
Ich kenne die Namen
die
sogar
haben sich
noch.
Darauf verlassen.
Martinez und De La Ossa, oder?
Martinez und De La Ossa, ja. Und die haben halt gedacht, okay, das regeln wir auf dem letzten Kilometer, da kann uns sowieso keiner folgen, ja. Ja, und dann war es nicht André Pollmecher, auf den wir eigentlich gesetzt hatten. Ja, ich habe nicht auf Jan Fitschen gesetzt. Ja, natürlich habe ich mich mit seinem Trainer Tono Kirschbaum und mit ihm befasst vorher, ja, weil die in meinem ehemaligen Verein waren. Ja, und sein Trainer Tono Kirschbaum kommt aus Coesfeld. Das ist von meinem Elternhaus 10 Kilometer entfernt. Ja. Das war auch ganz lustig. Die waren ja auch übrigens in St. Moritz vorher. Und,
mit Alexander Lubiner.
Da war noch ein Schweizer dabei.
Und Christian Belz.
Ja, da war noch ein Schweizer. Ja, Christian Belz war noch dabei und von dem hat er mir erzählt, naja, den müsste ich eigentlich im Griff haben, weil bei Tempoläufen habe ich den immer stehen lassen. Ja. Und der war dann der vierte Mann. Martinez, De La Ossa, Fitschen und Belz, er. Ja, und da habe ich gesagt, okay, wenn du den jetzt an dir vorbeilässt, mein Freund, ja, dann aber hat er ja nicht und ist dann Europameister geworden.
Und
ja,
der Vollständigkeit halber André Pollmecher, der hatte zwar dann, glaube ich, damals schon eine Sub-28er-Zeit, glaube ich mal. Ja, aber der war auch, das ist dann natürlich dann in dem Zusammenhang ein bisschen untergegangen. Ich meine, Ehre, wem Ehre gebührt. Und Jan hat vollkommen überraschend den Europameistertitel geholt. Aber ich glaube, dass André Pollmecher auch gar nicht schlecht war. War nicht am Ende Fünfter?
Ja, der war Fünfter.
Das ist ja auch noch, also für deutsche Läufer grundsätzlich.
Ja, das ist aber leider natürlich dann komplett untergegangen. Ja. Also nach den Vorleistungen, weil der André eben vorher schon relativ gut gelaufen war, haben wir gedacht, okay, André, ja, das ist eigentlich der Kandidat für, nicht für Medaille, ehrlich gesagt, ja, sondern für vordere Platzierung. Und Jan war ja im Prinzip auch im 10.000 Meter Bereich gar nicht so zu Hause. Ja,
kam von den 5.
Ist gerne 3 und 5 gelaufen, ja, in der Halle sehr gerne 3 gelaufen, auch gute 3 gelaufen. Und er hatte noch nicht so die große Erfahrung eigentlich über 10.000 Meter in dem Bereich. Ja. Aber gibt es gar kein Drumherumreden. Das kommt einem dann als Reporter um die Ecke und dann muss man das verwandeln. Das ist wie ein Volleyschuss direkt vorm Tor und den besser nicht an Pfosten und auch nicht drüber nageln, sondern den muss man dann verwandeln.
Ich weiß noch, dass ich damals vor dem Fernseher stand, die letzten 1,5 Kilometer, weil ich glaube, dass eine ganze... Das muss man ja wirklich auch mal sagen, was Jan damals geschafft hat, war natürlich für ihn individuell eine großartige Leistung und unvergesslich, aber gleichzeitig für sehr viele junge Sportler, deutsche Läufer, sage ich jetzt mal, war das so ein Impuls, der, glaube ich, niemanden unberührt gelassen hat, weil du auf einmal so gesehen hast, krass, also wir können theoretisch, jetzt muss ich kurz überlegen, das war 2006, das heißt, da war ich 19. Ja, genau, das war gerade, als ich wieder so ernsthaft Leistungssport... Ich
bin jetzt aber schon begeistert, dass du dein Alter noch
ausrechnen konntest. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist die Morgeneinheit, hängt mir noch nach. Es ist zu wenig Kaffee heute für mich als
ich sage immer an der Stelle zu wenig
als
Sauerstoff.
Addict. Nein, also das war die Zeit, als ich gerade wieder so mit Leistungssport anfangen konnte, nach diesen ganzen Wachstumsgeschichten und so das erste Jahr wieder hinter mir hatte. Und für mich war das, und für viele andere genauso, ich weiß das ja, dass jeder das damals total faszinierend und beeindruckend fand, das war so ein Schlüsselerlebnis, so ein Impuls für eine ganze Generation junger Läufer, glaube ich, zu sehen, dass du als Deutscher... nach Dieter Baumann war einfach ganz lange gar nichts, das muss man auch mal sagen. Oder nicht sehr viel da, ohne dass ich jetzt irgendjemanden hier in Misskredit bringen will, aber... dass du dann, dass man international konkurrenzfähig sein kann. Jetzt reden wir vielleicht mal nicht von Weltmeisterschaften, aber zumindest auf einer Europaebene tatsächlich ja gewinnen kannst. Und bei der EM hat ja auch noch Ulrike Maisch auch noch den Marathon gewonnen. Also ich will jetzt hier nicht die Frauen hier um Gottes Willen gar nicht vernachlässigen. Das waren zwei herausragende Leistungen, die, glaube ich, beide unvorhersehbar waren vor dieser EM. Und das war, glaube ich, ein wahnsinnig motivierender Impuls für eine ganze junge Generation von Läuferinnen und Läufern. Und wie gesagt, also ich stand wirklich die letzten 1,5 Kilometer vorm Fernseher, weil man gemerkt hat, das ist noch nicht vorbei. Also da ging es ja dann erstmal, der Gedanke war ja so, ey, vielleicht kann er eine Medaille gewinnen. Und das wäre schon krass gewesen. Das wäre wirklich schon richtig krass gewesen. Aber dann auf dieser letzten Runde, und er ist ja wirklich 2-3 Mal schon war ja schon eine leichte Lücke da, wo du dachtest, ach du Scheiße, jetzt forcieren die wieder, erst was der Bels, dann die Spanier, wird jetzt doch ganz schön hart. Und dann da nochmal zurückzukommen, das war wirklich, also, überragend.
Ja, also gibt es natürlich noch bei YouTube, wer da sich das mal angucken will, leider falsch deklariert, da steht nämlich ZDF-Reportage.
Das geht so nicht.
Reportage von, nee, aber kannst du nicht mehr ändern, weil das ist dann halt einmal so in dieser Systematik drin. Ist eine Reportage von Willi Haag und mir gewesen. Da, wie gesagt, haben wir ja auch ein Highlight setzen dürfen.
Absolut.
Ja, das ist ja eine Sache, die einem als Geschenk als Reporter daherkommt. Aber da war ich halt mit blankem Herzen dabei, ja, weil ich mir total sicher war, ja, das ist einfach blanke Freude an der Leichtathletik. Und das hätte ich jetzt am vergangenen Freitag da bei 12:35, ja, das ist Cheptegei gelaufen über 5 Kilometer, 12 Minuten 35 Sekunden, wäre mir schwer gefallen. Ja. Auch wenn ich gucke immer, als Reporter gucke ich immer, wo kommen die her? Was sind die Vorleistungen gewesen? Was ist eine Entwicklung? Ja, weil mich ja auch sehr viele Leute immer gefragt haben, ja hier, du bist doch da so nah dran, was ist denn mit Bolt? Mhm. Ja. Erstens, ich weiß es nicht. Ja. Zweitens, ich weiß bei den allermeisten Leistungen nicht mehr, ob die möglich sind oder nicht möglich sind.
Leider traurig heutzutage.
Eigentlich ist das dramatisch, ja, wenn du selber aus der Sportart kommst.
Geht mir genauso.
Dich damit seit Jahrzehnten befasst, die Sportart selber betrieben hast, einen Trainerschein gemacht hast, ein Studium dazu gemacht hast und du stehst da und sagst, ich kann es euch nicht sagen, ob das möglich ist oder nicht möglich ist. Ja? Trotzdem sage ich, um nochmal den kurzen Exkurs zu Bolt zu machen, den habe ich das erste Mal rennen sehen, da war der 15.
In Kingston? Ja? War das damals die U20-WM? Oder?
War bei der U20 eben. Ja. Da ist er als 15-Jähriger gelaufen, hat er nicht gewonnen oder sowas. Aber du sahst halt, oh, das ist ein außergewöhnliches Talent. Ja. Und da sah man schon, dass das jemand sein kann. Dann war der bei seinen ersten Weltmeisterschaften in Göteborg, da war er, glaube ich, 18. Mhm. Da ist er im Halbfinale ausgeschieden, weil er es noch nicht schaffte, seine schlaksigen Beine bei 200 Meter gescheit um die Kurve zu kriegen. Aber auch da sah man schon, wow, das ist ein unfassbares Talent. Also halten wir mal fest, das ist nicht jemand, der peng irgendwo aus der Muckibude kam und dann da irgendwie schnell gerannt ist. Ja, davon gibt es endlos Beispiele. Ja,
vor allem im Laufbereich.
Sondern auch der hatte eine lange Entwicklung. Ja. Und wenn jemand als 17, 18, 19, 20-Jähriger plötzlich daherkommt und eine Weltklassezeit läuft, egal über was für eine Distanz, aber vor allen Dingen über, sagen wir mal, 10.000 Halbmarathon, Marathon, was ja eigentlich erstmal eine Entwicklungsdisziplin ist, wo man ja im Prinzip erstmal ein paar Karrierekilometer schon zurückgelegt haben müsste, dann gehen bei mir normalerweise die Laternen relativ zügig an. Ja, und auch vorausgesetzt, dass afrikanische Läufer in der Regel ja schon als Kinder und Jugendliche sehr viel trainieren. Mehr gelaufen sind als wir hier, ja, einfach mal gelaufen sind. Das heißt, im Prinzip haben die natürlich schon sehr viel mehr Lebenskilometer in den Füßen, in den Beinen, als ein durchschnittlicher 17, 18, 19, 20-Jähriger in Europa. Das ist schon so, aber die Fragezeichen sind halt einfach da und mich ärgert das auch, dass ich das halt einfach nicht mehr genießen kann und nicht sagen kann, jo, das macht dann einfach Spaß, das ist Leichtathletik, ja. Also das hatte ich eher bei dem 5000-Meter-Lauf bei den deutschen Meisterschaften, ja, wo es überhaupt nicht um Tempo ging, sondern wo es halt einfach ein ganz offener Wettbewerb war. Visier hoch, ja, 5 Mann gegeneinander, die ein ähnliches Leistungsniveau hatten. Ja, das hat mir total Spaß gemacht und das macht mir auch immer noch Spaß vom Zugucken, weil wie schnell die dann rennen, ist doch da an der Stelle vollkommen
klar. Das erzeugt Spannung und das ist ja für die Zuschauer ja auch das Faszinierende zu sehen, dass sich da eben Leute richtig battlen. Und wie du letzte Folge schon gesagt hast, ob das dann 13:30 oder 14:0 ist wahrscheinlich gar nicht so entscheidend, was die Spannung oder das Erlebnis am Zuschauen anbelangt. Bei Jan noch dazu vielleicht ganz kurz, was für mich auch einen Unterschied macht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt grundsätzlich immer super leistungskritisch bin, also bin ich schon, aber ich versuche natürlich auch immer wieder andere Sachen auch, oder irgendwo, es ist schwer, aber man versucht natürlich irgendwo auch für sich so eine Grenze zu definieren oder zu suchen immer wieder, was kann ich noch glauben, was kann ich nicht mehr glauben, wo nimmt die Skepsis mehr zu, bei mir ist es ähnlich wie bei dir, man beobachtet natürlich schon, kennt man die Leute schon länger, wo kommen die her, was haben die für eine Entwicklung, natürlich auch, was ist das für ein Land, wie sind da die Dopingkontrollmechanismen oder wie werden die da umgesetzt, das heißt ja noch nicht, dass es da irgendwie eine nationale Anti-Doping-Agentur gibt, dass die da auch was macht, aber und dann gibt es natürlich einfach viele Erfahrungs- Fälle einfach, wo man dann sagt, okay, bei dem Land wird es mich jetzt halt einfach nicht überraschen mehr, wenn man da sieht, was da schon für Leute im Vorfeld, auch namhafte Leute natürlich immer wieder leider negativ aufgefallen sind, beziehungsweise positiv mit positiven Tests. Aber bei Jan muss ich sagen, nicht weil er Deutscher ist und dass man jetzt wieder sagt, okay, ja, du bist Deutscher und dass dann natürlich die deutschen Läufer abfeiern. Ich könnte mich genauso auch für andere Sportler begeistern, wenn es ein geiles Rennen ist. Aber bei Jan damals, muss man sagen, fand ich halt auch, dass die Leistung, die war sehr gut. Es war eine 28 tief, wenn ich noch das ungefähr auf dem Schirm habe. Aber vor allem ist das eine Zeit, die man auch wirklich einfach abkaufen kann. Weißt du, da gibt es keine Gedanken im Hinterkopf, wo du noch denkst, ah, das ist schon zu gut und wo kommt das jetzt her? Wie du schon sagtest, er war immer schon, tatsächlich auf Mittelstrecken schon ganz gut in jüngeren Jahren, aber vor allem auch über 3 und 5 hat er schon sehr ordentliche Leistungen auf jeden Fall damals schon gehabt, die eine 10.000 Meter Zeit, auch wenn es ein größerer Sprung ist, auf jeden Fall erklärbar machen. Und an so einem Tag, das kennt jeder, glaube ich, der da vielleicht länger oder intensiv schon Sport macht, es gibt einfach Ausnahmetage in deinem Sportlerleben, wo du gar nicht so genau erklären kannst, warum an dem Tag alles so super läuft, wo du einfach nochmal 2 Klassen besser bist. Das hängt aber meistens auch damit zusammen, dass du halt die Jahre vorher deine Hausaufgaben gemacht hast. Sowas kommt selten aus dem Nichts. Sondern solche Sprünge sind einfach mit harter Arbeit erklärbar. Man muss sich da auch durch gewisse Plateaus manchmal durchkämpfen und irgendwann macht es dann einfach halt, machst du einfach nochmal einen Sprung. Und diese Leistung damals, das war einfach so, dass du direkt gesagt hast, okay, das ist, also war beeindruckend und alles abkaufbar. Und das andere ist halt immer dann, ja, wenn man jetzt wieder von diesen ganzen Weltrekorden und so, man möchte es glauben, es würde der Sportart ja gut tun, aber da hat leider die Leichtathletik auch schon ein gewisses Problem, wie natürlich auch andere Sportarten in der Vergangenheit, in dem Fall vielleicht Radsport oder so, dass es das schwieriger gemacht hat in der Vergangenheit, sehr viel schwieriger. Und wenn es dann halt so Ausnahmerekorde auch noch sind, ich meine, die 12:35, sind wir mal ganz ehrlich, die war jetzt 16 Jahre unangetastet. Also ich sag mal, es gab immer wieder Leute, die unter 13 Minuten gelaufen sind. Es gab, wenn es sehr überragend gute Leute waren, auch Leute, die sind in 12:50 vielleicht gelaufen. Und dazu zähle ich auch nur einen Mo Farah. Und ich meine, der war vierfacher Olympiasieger. Aber selbst der ist nicht in diese 12:30er-Region vorgestoßen, in seinen ganzen Bahnjahren. Und dann, ja, macht es halt schon, sorgt es leider dafür, dass man doch ein paar Fragezeichen bei solchen Leistungen auch automatisch immer mit dabei hat.
Ja, auf der anderen Seite haben wir ja über Höhenanpassung gesprochen und vielleicht ist es halt jetzt dann doch so, ja, um jetzt mal die andere Seite einzunehmen, dass wenn du die ganze Zeit in der Höhe gelebt hast, ja, und dann ein sehr spezifisches Training, sagen wir mal nach wissenschaftlichen Standards, was mit Sicherheit in der Gruppe um Eliud Kipchoge stattfindet, genießt, Joshua Cheptegei läuft, was jetzt die Ökonomie angeht, fantastisch. Ja, also wenn man sich das anschaut, das sieht toll aus. Ja, also da lässt er nichts liegen, aber ich meine, sonst ist das ja auch gar nicht möglich, da in den Bereich vorzudringen, das ist klar. Ich habe noch so ein anderes Beispiel, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, weil wir über Höhe gesprochen haben, die neuseeländischen Zwillinge, die schon jetzt seit 4 oder 5 Jahren in Kenia leben. Ja,
Zane lebt in Äthiopien inzwischen, aber Jake ist immer noch in Kenia, ja. Der wohnt um die Ecke, wo wir im Camp waren und den habe ich tatsächlich jetzt im Frühjahr öfters getroffen, Zane schon länger nicht mehr, den kenne ich aber, weil der früher auch in Regensburg beim Meeting war und weil wir uns öfters früher bei den irischen Meetings getroffen haben.
Ja, also um die Geschichte mal zu erzählen, die beiden sind praktisch ohne Geld. Ja, mit 16 haben die oder einfach so gesagt, mit 16, wir gehen jetzt nach Kenia, weil wir haben einen Traum. Wir haben einen Traum und der Traum war Olympische Spiele. Wir wollen Neuseeland bei den Olympischen Spielen vertreten. Ja, Neuseeland hat eine wirklich gute Lauf-Community mit immer wieder auch Weltklasse-Läufern in allen möglichen Bereichen, aber es sind natürlich auch nicht so sehr viele Menschen in Neuseeland und es gibt nicht so eine Riesen-Community. Aber die haben gesagt, wir wollen das jetzt mal sehen, was da los ist. Ja, und die sind wirklich mit primitivsten Unterkünften am Anfang. Ja, dann, die waren, glaube ich, keine 3 Monate da, sind die beide schwer an Malaria erkrankt. Ja, und haben wochenlang nur in ihrer Hütte auf den Matratzen gelegen und haben im Prinzip Glück gehabt, dass sie es überlebt haben, wenn man mal ehrlich ist. Und haben sich da durchgebissen, ja. Und die sind jetzt halt so etabliert und haben dann über bessere Leistungen eben auch bei Meetings und so weiter dann Sponsoren generieren können und so weiter und führen jetzt glaube ich, ein sehr okay Läuferleben, sind aber ja praktisch in Afrika komplett sozialisiert, ja, was das Profilaufen angeht. Und ist der Jenkins jetzt 208 gelaufen, Marathon jetzt? Im vergangenen Jahr?
Ich finde, beide Marathonleistungen
sind... Das ist dann mal der Ansatz, ist schon Wahnsinn.
Genau, also ihre Marathonleistungen in allen Ehren, keine Frage. Bei Zane hat es immer noch nicht so geklappt, bei Jake die 208. Noch viel beeindruckender ist eigentlich, was die beiden im Halbmarathon schon stehen haben, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass im Marathon noch mehr möglich sein kann, auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass beide schon unter 60 gelaufen sind. Oder zumindest, also Jake sicherlich schon drunter. Und ich glaube, Zane entweder 60-0 oder auch schon knapp drunter. Nee, auch schon drunter, in Japan mal. Also das ist, ich meine, wenn du eine 59 im Halbmarathon rennst, dann kann man davon ausgehen, dass da noch ein bisschen mehr möglich ist als eine 208. Und das ist schon auch das Ergebnis, auf jeden Fall viel harter Arbeit. Und ich kenne zumindest Äthiopien jetzt noch nicht, aber Kenia schon. Wenn du da mal, also ist immer schön da, ich fühle mich da sehr wohl. Es ist aber nach einem Monat auch mal wieder schön, ein paar Wochen zu Hause zu sein. Wenn du da jetzt wirklich sagst, du lebst da seit... Die Jungs sind wahrscheinlich ein bisschen jünger als ich, aber ich würde mal sagen, so Ende 20, Anfang 30 sind die auch schon. Das heißt, die haben ihr halbes Leben jetzt dort verbracht. Das ist halt schon auch krass, ja.
Ja, absolut. Und die sind ja so, wie du es halt auch geschildert hast, die haben sich da halt an die Straßenecke gestellt morgens, wo die Läufe losgehen. Genau. Und dann sind die da mitgetobt, ja, solange sie konnten. Und wenn sie nicht mehr konnten, dann sind sie wieder nach Hause und dann haben sie sich wieder dahin gestellt, ja, und haben da mittrainiert. Ja, so haben die da angefangen. Ja. Also Goldgräber, ja, so eine richtige Goldgräber-Mentalität. Ja. Aber das musst du auch mental und körperlich erstmal durchhalten, ja. Und es hat sehr lange gedauert, bis der neuseeländische Verband das akzeptiert hat und die dann eben auch entsprechend unterstützt hat, dann eben auch bei Wettkampfreisen und solchen Geschichten. Also die haben sich schon da reingefräst, ja, und auf der anderen Seite ja auch gezeigt, dass eine hohe Konsequenz, und das ist ja bei Söndre genauso, ja, eine hohe Konsequenz, was das Trainieren in der Höhe angeht, schon enorme Vorteile bringen kann. Ja.
Söndre lebt also fast Leute ausschließlich in der Höhe. Ich habe mit ihm in Kenia drüber gesprochen, ob er eigentlich in Norwegen noch eine Wohnung hat. Und ich habe festgestellt, dass das nicht mehr der Fall ist. Also ich war da auch ein bisschen überrascht. Ich dachte mir schon, also so wie ich jetzt ja logischerweise auch in Regensburg eine Wohnung habe. Aber also er hat halt gesagt, er hat wohl ein Zimmer noch bei seiner Schwester und ihrem Lebensgefährten, glaube ich. Da hat er schon so ein festes Zimmer und alles. Aber er hat gesagt, das lohnt sich für ihn eigentlich nicht, weil er kriegt halt eine relativ gute Förderung das sind Sponsoren, aber auch vom norwegischen Verband. Da ist er natürlich einer der Top-Athleten. Und ich nenne jetzt nicht die Summe, aber es ist schon ein ordentlicher Batzen Geld. Mit dem Geld, das kann er ausgeben, wie er es braucht, also für Trainingslager, Physio, Ärzte, alles, Reisen und sowas. Und er ist, das zieht er wirklich konsequent durch, der ist fast ausschließlich in der Höhe. Also wenn man jetzt überlegt, klar, das wäre jetzt ein bisschen anders oder hätte anders laufen sollen, wenn jetzt nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Ich weiß jetzt nicht, was er nach London, nach dem London-Marathon gemacht hätte, da wäre er vielleicht dann wirklich mal eine Zeit lang wieder in Oslo gewesen oder irgendwo in Norwegen, aber er war ja jetzt durch die Situation, dass er erst nicht zurückreisen konnte, er war irgendwie bis Mai in Kenia, also von Ende, also sagen wir mal Silvester, kurz vor Silvester letzten Jahres bis Mai in Kenia, dann ist er zurück nach Norwegen, hat da immer wieder ein paar Rennen gemacht, hat aber in Norwegen in so einer Bergregion, ich habe mit ihm gesprochen, als ich in Kristiansand war, auf 1600 Meter irgendwo bei so einem Gletscher gelebt und trainiert die ganze Zeit, wo er jetzt in Norwegen war. Da habe ich aber auch erfahren erst, ja, das ist halt ein bisschen schwierig da zu laufen. Dann habe ich gesagt, ja, wie muss ich mir das vorstellen, schwierig zu laufen? Ja, das ist eigentlich nur eine so eine Straße, die da so hin und her geht, ich glaube 3-4 Kilometer. Ich sagte, ja, da kannst du mir doch jetzt nicht erzählen, dass du da auf der Straße da die letzten 6 Wochen trainiert hast. Nee, ich habe meistens auf dem Laufband trainiert, dachte ich mir so, ja, Gottes Willen,
das ist ja, das Thema haben wir auch so. Ja, ja.
Das heißt, der ist nur fürs Stadion, also wenn er eine Tempoeinheit hatte, ist er halt runtergefahren. Ansonsten hat er auf dieser Mini-Straße und auf Laufbändern die letzten 6 Wochen diesen Stundenrekord vorbereitet, was ich schon auch, muss ich sagen, mental, also puh, da ziehe ich meinen Hut. Und jetzt ist er in Sestriere, also das ist an der italienisch-französischen Grenze auf 2000 Metern, da ist er sonst oft im Sommer und Herbst, meistens in Vorbereitung auf seine Herbstmarathons, weil das auch in der Nähe ist, wo Renato Canova herkommt. Und ja, wo ich auch nächste Woche aufbrechen werde hin, um mit Renato und Söndre mal 4 Wochen zusammen zu trainieren. Also er versucht schon wirklich übers ganze Jahr verteilt, sich so viel wie möglich auf der Welt verteilt in Höhentrainingsorten aufzuhalten. Das ist schon, also das muss man halt sich mal überlegen. Natürlich gibt es jetzt wahrscheinlich wieder Leute, die sagen, ja, ihr seid Profis, das muss man so machen. Ja, fürs Profitum im Sport gehört schon auf jeden Fall eine gesunde Portion Konsequenz dazu, sonst geht's nicht, das ist ganz klar, aber natürlich sind wir auch irgendwie Menschen und Menschen haben ja oft auch, was weiß ich, ein Privatleben, Familie, Lebenspartner, keine Ahnung, also das ist schon krass, wenn man das so krass durchzieht, und da habe ich auf jeden Fall größten Respekt davor.
Ja, siehst du, ja, hab das natürlich jetzt wieder ganz hart getroffen, ja, doofes italienisches Essen. Ja, Sestriere ist auch ein ganz bescheuerter Ort, ja. Ja. Das ist ganz schäbig da, ja. Wo ist ja auch gesprochen, das ist halt die südliche Alpenseite, ja, da ist es tendenziell schon noch mal ein bisschen wärmer, ja. Ja, als auf der Nordseite, auch weniger Niederschlag in der Regel, ja, aber...
Ganz neues Stadion, das wurde jetzt erst vor einer Woche eröffnet.
Das ist nicht so weit bis zum Gardasee, ne? Nicht so weit bis zum Gardasee runter, ne? Das ist, glaube ich, irgendwie so 1,5 Stunden,
genau,
2 Stunden.
Genau, so um den Dreh, ja, ja, ja.
Ja. Also ganz schäbiges Eckchen.
Wird ganz hartes,
der Welt,
hartes Live wieder
die
sein.
Die du da wieder annehmen musst. Ne? Aber ich meine, im Prinzip muss man ja alle höher gelegenen Orte, also so 1000 Meter plus in Deutschland nochmal auffordern. Hey, guckt mal, ob ihr nicht einen gescheiten Sportplatz habt. Ja, um mal zu überlegen, ob man nicht einen Anreiz schafft für so eine kleine Laufgemeinde, ja, weil wir haben es gesagt, das ist halt schon brutal teuer, wenn man da in diese, sagen wir mal, klassischen Orte geht. Es gibt noch sowas ganz Schönes in Bulgarien, Belmekken.
Ja.
Das ist eher die schlichte Variante.
Da hat André Polmich ja schon viel davon erzählt. Nicht. Und Christopher Linke, die Geher, genau, trainieren da auch sehr viel. Ja, ja, ja.
Ja, ja. Ja, also das ist die andere Variante. Wenn man es ganz einfach haben möchte in Europa, dann kann man nach Bulgarien fahren. Ja, aber wie gesagt, diese Besinnung ja auf, fahren wir vielleicht mal nicht so ganz weit weg, damit man wieder nach Hause kommt, falls die zweite Welle oder was
auch immer. In der aktuellen Situation irgendwie was.
In der aktuellen Situation, ja, dass man irgendwie doch lieber mit dem Auto unterwegs, ja, ist, ja, bringt uns ja eher in die Alpenregionen. Und
es gibt
da
noch,
eben
fällt mir noch
sehr, sehr
einen Ort
sein,
den wir noch nicht erwähnt haben, aber da trainieren sehr viele Franzosen und kurioserweise auch sehr viele Briten. Woher das kommt, weiß ich aber nicht genau. Font-Romeu, das ist an der sehr südlich in Frankreich. Ich glaube so 1800, 1900, da bin ich aber nicht ganz sicher. Ist aktuell zum Beispiel Montferrat, der sich auf seinen Weltrekordversuch im Stundenlauf in Brüssel bei der Diamond League vorbereitet.
Ja, Font-Romeu ist auch bei den deutschen Wintersportlern durchaus eine bekannte Adresse gewesen. Also da haben zum Beispiel auch die deutschen Eisschnellläufer in der großen Phase, sind die relativ viel zum Training in Font-Romeu gewesen.
Okay,
das muss ich. Kann sein, dass es da eine Bahn gibt, also so eine Betonbahn, wo man dann die Runden drehen, okay, kann. Ja, Livigno ist halt auch so eine
Livigno,
Geschichte.
Ja. Ist ein bisschen günstiger als St. Moritz, weil das so eine, ja, Zoll, wie sagt man, das ist eine Enklave und dadurch irgendwie steuerlich begünstigt oder so.
Freihandelszone.
Ja, genau, ja.
Ja. Ja, ich sehe schon, ne? Die Ziele sind mannigfaltig, ja, die Anforderungen wie immer komplex. Ja, ja, das heißt, dein Ziel ist jetzt erstmal nicht der London-Marathon, sondern es geht erstmal auf die kleineren Teile.
Richtig, ja, das haben wir noch gar nicht. Ja, genau, London war mal zwischenzeitlich auch bei mir ein Thema, ob wir das jetzt schon frühzeitig im Marathon die Gelegenheit nutzen, bei einem, der ziemlich sicher, zumindest auf Elite-Ebene stattfindet, haben wir intern besprochen. Aber haben uns dann doch dagegen entschieden, denn aktuell, also zwei Hauptgründe. Hauptgrund Nummer eins, es sieht so aus, als ob die Halbmarathon-WM in Polen stattfinden kann. Da gab es jetzt zumindest auch die letzten paar Tage ganz positive Signale, dass die sehr bestrebt sind, das hinzubekommen. Für natürlich, klar, das gibt es kein Massenevent drumherum, einfach Elite only. Das fände ich ein sehr, sehr cooles Etappenziel, weil ich noch nie bei einer WM am Start war und auch noch nie bei einer Halbmarathon-WM. Das wäre auch ein ganz guter Gradmesser nochmal in Ergänzung zu dem Stundenlauf, den ich gemacht habe, wie man sich im Training entwickelt. Dann darf man ja immer noch nicht vergessen, dass ich noch nicht so lange bei Renato jetzt bin. Also wenn man halt vergleicht, ich war 12 Jahre bei meinem Trainer vorher und bin jetzt seit Januar bei Renato mit einer kleinen Corona-Pause, wo wir einfach nicht viel trainiert haben, weil es da noch keine großen Ziele gab, die man hätte anpeilen können, ist es schon noch so, und da hat er schon recht, wenn ich jetzt, wie hat er das gesagt, wenn ich jetzt Sondre wäre, dann hätte er gesagt, ja, 2 Monate vorher reicht, wir bereiten den London-Marathon vor, da wird schon was Gutes bei rauskommen, weil er den eben schon 4 oder 5 Jahre trainiert, aber er hat auch gesagt, er kennt mich noch nicht so gut und wie ich auf diese neuen Trainingsreize von ihm auch immer wieder so reagiere, und ihm wäre es lieber, wenn wir einen späteren Marathon anpeilen, wo wir einfach mehr Zeit haben, auf gewisse Gegebenheiten einfach Rücksicht zu nehmen. Und einfach zum Beispiel, wie jetzt letzte Woche mal sagen können, mach einfach mal 2 Tage Pause und dann greifen wir nächste Woche wieder neu an. Und den Ansatz finde ich ja ehrlich gesagt auch nicht so verkehrt. Insofern gibt es schon einen fixen Marathonstart bei mir, den wir natürlich noch nicht nennen werden, so früh, aber sehr viel später im Jahr noch, wo ich zumindest einen festen Startplatz im Elitefeld habe. Das heißt aber jetzt noch nicht, dass dieser Marathon auch stattfindet. Also da warten wir mal noch ein bisschen ab, ob das so stattfinden kann. Ich könnte starten, wenn er stattfindet, sagen wir es mal so.
Ja, also so lange bleibt dann Gdynia, ist es, glaube ich, ne? In Polen, Gdynia, genau, das Ziel für die Gdynia. Ja, wird wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen, weil wenn wir irgendwas nicht können als Mitteleuropäer, dann ist das polnisch aussprechen. Ja, also alles, was wir da so reden über polnische Namen, ist komplett anders eben tatsächlich.
Als Ergänzung zu Halbmarathon-WM muss man aber noch sagen, es gibt immer noch nicht so richtig Corona-angepasste Nominierungsrichtlinien, auch wenn ich da mit diversen, muss ich wieder diplomatisch ausdrücken, Funktionsträgern, Verantwortlichen, im Austausch befinde, konnte mir da keiner so richtig sagen, wie jetzt da nominiert wird. Das Ende vom Lied ist, glaube ich, dass ja für den ursprünglich geplanten Termin 2 Leute nominiert wurden bereits. Die sollen weiter nominiert bleiben, was ich natürlich auch vollkommen fair und richtig empfinde. Du kannst ja jetzt nicht sagen, die können ja auch nicht dafür, dass das verschoben wurde, dass man die jetzt wieder entnominiert und dann andere, die schon schnelleren Halbmarathon dieses Jahr zum Beispiel gelaufen sind, dann vorzieht. Aber es gibt ja mehrere Plätze, ich glaube sogar 6, wenn der DLV, was ja auch nicht immer sicher ist, alle Plätze besetzt. Aber für diese 4 Plätze und einige Athleten, die eben da schon entsprechende Leistungen erbracht haben, wird wohl eine Art Leistungsnachweis nochmal eingefordert. Ich habe vom DLV, natürlich, wer mich schon länger kennt, ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis mit dem DLV, deswegen habe ich natürlich noch nichts davon gehört, ob zum Beispiel Christian Sand als eine Art Leistungsnachweis dienen kann. Ich gehe aber mal nicht davon aus. Das heißt, das ist der nächste Schritt. Für mich erstmal Trainingslager, 4 Wochen Überlebenskampf mit Sondre. Idealerweise dann hoffentlich ein passabler Zehner.
Aber fantastisches italienisches Essen.
Darauf freue ich mich natürlich.
Was kann man denn Besseres haben, ja, als hart trainieren in den Bergen, ja, mit der Aussicht
Deutsche
der Sphäre plus großartiges Essen, ja, mit allem dabei, ja, von frisch Olivenöl, Pasta,
jeden
was
Abend
du willst.
Eine Flasche Rotwein,
kannst du
oder?
Aussehen. Ja, immer nur den Besten, bitte. Ja, immer nur den Besten auf der Karte. Plus, ja, das Eis hinten drauf nicht vergessen.
Klar, also das sowieso.
Ja.
Aber idealerweise von da dann nach Berlin und dann schauen wir mal, ob das mit der Halbmarathon-WM, ob ich da vielleicht auch nominiert werde oder nicht.
Klingt gut. So gehen wir es an, oder?
Ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche noch, bevor du, nämlich, man muss es so sagen, für unsere Hörer, also wir schauen mal, dass wir nächste Woche was hinbekommen noch. Ralf ist aber dann logischerweise Mitte nächster Woche schon auf dem Weg zu seinem Wettkampf nach Davos. Ich bin ja, Ende
so
der Woche.
Zum Thema Anpassung. Genau, ich muss erstmal da irgendwie hinkommen.
So viel zum Thema Anpassung an die Höhe. Und ich bin gleichzeitig 1-2 Tage später auf dem Weg nach Sestriere. Das heißt, wir müssen entgegen unserer sonstigen Praxis vielleicht schon Anfang der Woche gucken, dass wir da noch was Kleines für euch aufnehmen. Ansonsten sind wir nämlich reisetechnisch erstmal dann beschäftigt und unterwegs. Und dann, wie wir es im Trainingslager machen, beziehungsweise du, wenn du wieder zurück bist, das sehen wir dann alles.
Ja, auf jeden Fall haben wir dann schon wieder sehr viel mehr neue Erkenntnisse, haben mit mehr Leuten gesprochen, ja, wissen, wie sich was anfühlt, ob Bestzeitspielereien in der Höhe irgendeinen Sinn machen oder nicht, ja, und wo das Essen besser ist, in der Schweiz oder in Italien. Ich habe das blöde Gefühl, dass ich die Antwort schon kenne. Gut, in diesem Sinne sagen wir, bleibt gelassen. Wetter in Deutschland soll ja die nächsten Tage noch sehr angenehm sein, bis vielleicht sogar noch ein bisschen zu heiß, aber jetzt ist es ja nachts schon deutlich kühler, ja, sodass man morgens Tüfte laufen kann und das so richtig Spaß macht. Oder abends nach dem Gewitter, was auch fantastisch ist, wenn man die Stunde danach sich nutzt. Das ist großer Sport. Bleibt dran, bleibt unserer Bestzeit treu und arbeitet an eurer. Viel Spaß bis dahin.
Bis dann, macht's gut, ciao.
Thank you.